NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Juli 1989. Die ersten Teilchen kreisen im großen Speicherring des CERN bei Genf.
In der Vergangenheit hat man Beschleuniger oft dazu benutzt, um Materiebausteine in kleinere und immer kleinere Teilchen zu zerlegen. Man hat die Beschleuniger als Atomzertrümmerer bezeichnet.
Dezember 1989. Herwig Schopper in seinem Element. Elementarteilchenphysik, Hochenergiephysik, Beschleunigerphysik. 8 Jahre lang bis Ende 1988 leitete der Deutsche den größten Forschungsbetrieb der Welt, CERN, das Europäische Kernforschungszentrum bei Genf. In dieser Zeit wuchs sein Riesenbaby heran. Ein Teilchenbeschleuniger der Superlative, LEP, Large Electron Positron Collider. Mit unaufhaltsamem Schwung hatte CERN das größte Bauprojekt der damaligen Zeit in Europa begonnen. Den größten Elektron-Positron-Speicherring LEP. Tief unter der Erde mit 27 Kilometern Umfang und sowohl auf Schweizer wie auf französischem Gebiet würde er der Herr der Ringe werden.
Und nun hatte der LEP, der Herr der Ringe, gerade gezeigt, was er kann. Im Juli 1989 hatten die Physiker in seinem 27 Kilometer Ringtunnel zum ersten Mal Elementarteilchen auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und nur 4 Wochen später auch zusammenkrachen, kollidieren lassen.
Heutzutage richtet sich das Interesse mehr auf einen anderen Vorgang. Was wir in vielen der neuen Beschleuniger machen, zum Beispiel in dem jetzt gerade in Gang gekommenen LEP-Beschleuniger bei CERN, da bringen wir Materie und Antimaterie, in diesem Fall Elektronen und ihre Antiteilchen, die Positronen, zum Zusammenstoß bei hohen Energien.
Antimaterie? Spielen damit nicht Dan Browns Illuminati herum? Bedrohen den Vatikan mit einer Antimateriebombe? Denn Materie und Antimaterie vernichten sich zu reiner Energie, einer gewaltigen Menge Energie. Für eine Bombe müsste man allerdings Millionen Jahre Antimaterie sammeln. Aber die Physiker sind gar nicht an Zerstörung interessiert. Im Gegenteil, sie wollen Schöpfer spielen.
Und es bildet sich für einen kurzen Augenblick eine Art Feuerball. Und im nächsten Augenblick wird aus diesem Feuerball neue Materie erzeugt. In diesen Feuerbällen wiederholen wir im Labor sozusagen den Urknall, wie er vermutlich am Anfang des Kosmos gestanden hat. Ein Mini-Urknall. Und der Urknall war ja auch nichts anderes als eine große Konzentration von Energie, wo sich dann diese Energie in Materie verwandelt hat. Und je höhere Energien wir im Labor erzeugen können, umso mehr nähern wir uns sozusagen an den Urknall heran. Und insofern bedeuten höhere Energien, weiter zurück in der Zeit zu blicken, immer näher sich an den Urknall heranzuarbeiten.
Auf diese Weise verbindet sich das Verständnis des Mikrokosmos mit dem Verständnis des frühen Universums. Und das ist eine ganz faszinierende Sache. Sie verstehen das Kleinste und Sie fangen an zu verstehen das Größte. Wo kommen wir eigentlich her? Was ist da eigentlich passiert? Das ist echt faszinierend.
Begeistert sich Rolf-Dieter Heuer, seit Anfang 2009 der neue Chef des CERN. Der LEP also eine Urknallmaschine und die CERN-Physiker faustische Schöpfernaturen? Eine verblüffende Vorstellung, denn CERN wurde aus der Vernichtung des Zweiten Weltkriegs geboren. Als Neuanfang und Gegenpol, sozusagen ein Phönix aus der Asche. Hans Hoffmann, CERN-Veteran und heute verantwortlich für Technologietransfer.
CERN hat seine Wurzeln in den Anfängen dieses Jahrhunderts, und zwar in den Physikern, den europäischen und auch deutschen Physikern wie Einstein, Niels Bohr, Rutherford, Otto Hahn, Riese Meitner, Werner Heisenberg. Die Physik fand damals in Europa statt und in Deutschland, in Göttingen.
Hitlers Regime und sein Vernichtungskrieg vertrieben die Physiker aus ihrem Forscherparadies. Viele flohen in die USA. Als sie 1939 von der Entdeckung der Uranspaltung in Deutschland hörten, forderten sie den Bau der Atombombe und verloren nicht nur ihre Unschuld. Sie traten auch Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Forschung an Politiker und Militärs ab.
Und nach dem Krieg kam der große Katzenjammer der europäischen Wissenschaftler. Das war ein Brain Drain. Die Wissenschaftler waren in den USA. Die Physik in Europa lag da nieder. Und die Physik war militärisch geworden. Und da wollte man einen Kontrapunkt setzen. Man wollte, dass Physik wieder europäisch wird, dass Physik wieder offen wird, frei verfügbar für jeden, in internationaler Zusammenarbeit, in freundschaftlicher Zusammenarbeit. Und aus diesen Gedanken heraus hat man schon 1948, 1949 angefangen, darüber nachzudenken, CERN zu gründen, das Europäische Institut der Teilchenphysik.
Noch vor dem Zusammenschluss der europäischen Kohle- und Stahlindustrie in der Montanunion und vor der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft schufen die Forscher 1954 mit der Gründung von CERN ihr vereintes Europa.
Der Nobelpreisträger Felix Bloch legt den Grundstein für das Europäische Kernforschungsinstitut. Ein großes Datum in der Geschichte Europas.
Ein Forschungszentrum für den Frieden, in dem zerstört wird, mit aller Macht. Materie, Atomkerne, Elementarteilchen. Trotzdem kein Widerspruch, meint der asthmatische Generaldirektor in Dan Browns Illuminati und umreißt dramatisch das große Ziel von CERN.
Wir suchen nach Antworten auf eine Frage, die die Menschheit seit Anbeginn der Zeit beschäftigt. Woher kommen wir und woraus sind wir gemacht?
Doch wer bis zum Anfang des Kosmos zurückschauen und ins Innerste der Materie hineinsehen will, braucht die stärksten Teleskope und Mikroskope.
In seinen Teilchenbeschleunigern vereint CERN beides, Zeitmaschine und Riesenlupe. Im Rhythmus von Dekaden zu immer gewaltigeren Dimensionen angewachsen, sollen es im Grund ganz simple Maschinen sein, meint Rolf-Dieter Heuer. Denn nur drei Dinge braucht der Mann.
Sie brauchen elektrische Feldstärke, die beschleunigen die Teilchen. Sie brauchen Magnetfeldstärke, die halten sie auf dem Kreis. Und sie brauchen das geladene Teilchen, das ist alles. Das ist ganz einfach, aber auch wieder sehr kompliziert.
Und deshalb braucht es doch tausende Physiker, Ingenieure und Techniker aus Europa und aller Welt, um den LEP in seinem 27 Kilometer langen Ringtunnel zu planen, zu bauen und damit zu experimentieren. Leider nicht so triumphal wie mit der Vorgängermaschine. Mit ihren nur 7 Kilometern Umfang holte sie einen Nobelpreis für die Entdeckung neuer Teilchen und brach die amerikanische Vorherrschaft.
Der LEP dagegen verfehlte den Preis im Wettlauf mit der Zeit, vielleicht nur um Haaresbreite, obwohl die Physiker die Leistung verdoppelt hatten und bis in den roten Bereich fuhren. Das Gottesteilchen sahen die Herren des Rings nicht, vielleicht seinen Schatten.
Aber was um Himmels Willen ist ein Gottesteilchen?
Ausgedacht hatte sich der Theoretiker Peter Higgs schon 1964. Denn dem eigentlich perfekten Weltmodell der Physiker fehlte buchstäblich die Substanz, die greifbare Masse. Erst Higgs' Teilchen verlieh der Modellwelt Struktur, ließ die fantastische Evolution des Kosmos vom Urknall zum Menschen anlaufen, sozusagen als kosmische DNS. Deshalb der Name Gottesteilchen.
Wir wissen alles über das Higgs-Teilchen. Wir wissen nur nicht, ob es existiert. Wenn das Teilchen existiert, werden wir es auch finden.
Doch dazu brauchen die Physiker eine stärkere Maschine im gleichen Ringtunnel. Ihr Baby muss weg. Ein Plan, der schon mit dem LEP geboren war. Bereits damals hatten Physiker wie Hans Hoffmann Größeres im Sinn.
Als wir mit LEP anfingen, war es völlig klar, dass wir da mal ein LHC reinbauen. Völlig klar.
LHC, das Kürzel, das alle Teilchenphysiker elektrisiert. Large Hadron Collider. Dieser Beschleuniger bringt schwere Partikel zum Zusammenstoß. Protonen, 2000 Mal schwerer als Elektronen oder sogar Bleikerne, hunderttausende Mal schwerer. Wenn Protonen auf zwei gegenläufigen Rennbahnen fast Lichtgeschwindigkeit erreichen und kollidieren, verwandeln sie sich in Energie bisher unerreichter Dichte.
Da begann ein Wettrennen. Also die Amerikaner sind zunächst mal hingegangen, haben gesagt, diese verdammten Kerle im CERN, was für eine Maschine können die nicht bauen? Dann haben sie gesagt, okay, wir machen eine Maschine, die 80 Kilometer Umfang hat. Das passt nicht ins Genfer Becken. Zwischen See und Jura geht das nicht.
Diesen Größenwahn stoppte der amerikanische Kongress 1993. 20 Kilometer Tunnel waren schon gebohrt. Als Ausweg pushten die Amerikaner ihren Beschleuniger am Fermilab bei Chicago auf eine neue Rekordenergie. Mit Erfolg. 1995 schnappten sie dem LEP den letzten noch fehlenden Baustein der Materie weg. Das Top-Quark.
Mit dem LHC wollen die Europäer die Weltspitze zurückerobern und weitergehen. Sie wollen wissen, was im Energieblitz des Uranfangs geschah. Wie gigantische Kameras zeichnen Detektoren die Produkte der Mini-Urknalle auf. Diese Nachweisgeräte, wahre Wunderwerke der Technik, warten auf den großen Knall, in tiefen Kavernen versteckt.
Kathedralen der Wissenschaft werden die unterirdischen Gewölbe ehrfürchtig ironisch genannt. Nur sucht hier niemand Beistand, spendet auch kein Gott Trost. Hier suchen die Physiker ihr Gottesteilchen, fahnden nach der Ursache, die am Anfang aus dem Nichts des physikalischen Vakuums ein ganzes Universum schuf. Immer wieder greifen die Forscher dabei auf Bilder der Schöpfung und des Schöpfers zurück. Sie sind einfach zu schön und zu medienwirksam.
Im letzten November war es soweit. Online saß die Welt mit im Kontrollraum, als die ersten Protonen im LHC kreisten. In der kompliziertesten jemals gebauten Maschine.
3, 2, 1, Faisal.
Countdown 3, 2, 1, beam! And there it is. And that was the moment of the full circuit.
Ein historischer Moment in der Geschichte des CERN. Es läuft wie geschmiert. Als kurz darauf Protonen auch in Gegenrichtung um den Ring rasen, schweben alle im siebten Himmel.
It's really, really going extremely well. So I think that everybody is just floating right now here.
Wenige Tage später werden sie hart auf die Erde zurückgeholt. Von einer kleinen Lötstelle. Eine Lötverbindung von Abertausenden versagt. Flüssiges Helium verdampft explosionsartig und beschädigt einen ganzen Beschleunigerabschnitt. Technischer K.O. in Runde 1. Und ein Jahr Verzögerung, mindestens.
Ein Jahr des Bangens für CERN-Chef Rolf-Dieter Heuer. Denn während seine Mannschaft in Genf fieberhaft repariert, versuchen die Forscher am Fermilab ebenso fieberhaft, das Higgs doch noch als Erste zu finden.
Insbesondere die Amerikaner frönen natürlich dem Konkurrenzgedanken. Sie kennen nur Winners und Losers, Gewinner oder Verlierer und dazwischen nichts.
Doch selbst als Verlierer könnten sich die Physiker am CERN mit anderen fantastischen Entdeckungen trösten. Winzig kleine schwarze Löcher etwa, die weder die Erde noch sonst etwas verschlucken, dafür aber etwas Unglaubliches beweisen. Der Raum hätte mehr als nur drei Dimensionen.
Und dann stellen Forscher wie der Antimaterie-Experte Rolf Landur die Frage aller Fragen. Warum gibt es das Universum überhaupt? Warum gibt es nicht nichts? Denn eigentlich sollten sich Materie und Antimaterie am Anfang gegenseitig vollständig vernichtet haben.
Haben sie aber nicht getan. Irgendwas blieb übrig und das sind wir. Wir sind also sozusagen die Übrigbleibsel dieser großen Vernichtungsschlacht zwischen Materie und Antimaterie.
Vielleicht enthüllen die Experimente ja auch etwas über die dunkle Energie und die dunkle Materie, die immerhin 95% unseres Universums ausmachen und noch buchstäblich im Dunkeln liegen.
Oder die Forscher finden etwas völlig anderes, Unerwartetes, wie Kolumbus, der Indien suchte und Amerika fand. Möglicherweise beginnt das große Abenteuer der Forschung ja erst noch, spekuliert der Doyen der Teilchenphysik und langjährige Leiter des Fermilab, der Nobelpreisträger Leon Lederman, mit einem Augenzwinkern.
Mir gefällt die Metapher vom Küken, das in seiner Schale aufwacht, mit all dem Futter, das es nach und nach auffrisst, bis alles weg ist. Das ist gewissermaßen das Ende seiner Welt. Das Küken hat alles getan, was zu tun war. Doch dann tut sich plötzlich ein Riss in der Schale auf, es steckt seinen Kopf hinaus und staunt. Meine Güte, schau dir an, was da draußen los ist. Vielleicht geht es uns genauso.
Vielleicht kriecht die Physik ja tatsächlich gerade erst aus dem Ei.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an die Inbetriebnahme des großen Speicherrings des CERN am 14. Juli 1989. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über die Margarine.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.